ARD.
Europa macht Schenk.
Europa hat Glück. Ja, Europa, du hast Glück. Dass in einem so schwierigen Moment unserer Geschichte Polen die Mission der Präsidentschaft erfüllen wird.
Es gibt jeden Grund für die Annahme, dass jeder, der sich in den Händen dieser Menschen befindet, extrem gefährdet ist. Inklusive Tod, Folter etc.
Das Chaos ist die größte Bedrohung der Demokratie, denn es schafft einen fruchtbaren Boden für Populismus.
In Polen.
Witam, witam.
Dzień dobry und ein szczęśliwego nowego roku.
Ein frohes neues Jahr nämlich, denn das hier ist die erste Folge von In Polen im neuen Jahr. Unsere kurze Winterpause ist vorbei und es ist toll, dass auch ihr wieder zurückgefunden habt.
Wir sind Christin Joachim und Martin Adam. Wir berichten als Korrespondenten für die ARD, für euch also aus Polen und hier mit gelegentlichen thematischen Ausflügen vor allem darüber, wie sich Polen nach 8 Jahren Rechtspopulismus verändert.
Oder das zumindest versucht. Denn wenn ihr die Folgen bis hierher gehört habt, dann wisst ihr, wenn einmal der Kurs voll auf Staatsumbau gestellt war, dann ist der Rückweg sehr kompliziert. Und das sehen wir heute. Polen unter der nationalpopulistischen Peace-Partei hatte vor allem das Justizsystem umgebaut, neue Richter eingesetzt, die Staatsanwaltschaft auf Linie gebracht, sodass irgendwann der Europäische Gerichtshof und auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zu dem Schluss gekommen sind, dass man manche Gerichte in Polen einfach gar nicht mehr als echte, unabhängige Gerichte betrachten kann.
Und die Folgen davon, die sehen wir jetzt. Inzwischen weiß hier niemand mehr so richtig, was eigentlich noch ein Gericht ist und was nicht. Und was so abstrakt und weit weg klingt, das hat im echten Leben richtig fiese Folgen. Es geht um richtig viel Geld, um politische Macht und darum, ob die Polinnen und Polen eigentlich im Mai demokratisch einen Präsidenten wählen können oder ob diese Wahl unter Umständen gestohlen wird.
Die polnische Justiz versinkt im Chaos und wir nehmen euch heute mit ins Kuddelmuddel. Und wenn ihr erstmal nachhören wollt, wie es soweit gekommen ist, in Polen gibt's in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen kostenlos. Aber wir freuen uns über Abos und Weiterempfehlungen.
Dann gehen wir jetzt mal vor Gericht.
Kapitel 36. Chaos, euer Ehren.
Christine war einkaufen und hat Essen mitgebracht.
Ja, also klingt jetzt nicht besonders aufregend, weil es gibt mal wieder Piroggen. Aber das sind Piroggen von so einer kleinen Bude, die bei uns hier direkt im Studio um die Ecke steht.
Also man muss dazu sagen, wir sind gerade im Studio. Wir sitzen so, wieder hier in unserer kleinen, na, Besenkammer klingt so fies, in unserem Dachquartier.
Wenn man an der Bude vorbeikommt, man wird die eigentlich nicht wahrnehmen, weil das ist nur so ein Container. Also der sieht wirklich nicht besonders attraktiv aus. Und dann riecht es aber plötzlich so gut. Dann folgt man der Nase und tritt da ein in diesen wirklich kleinen Raum. Und dann ist dieser auf der einen Seite dieser kleine Tresen, wo die dahinter die Piroggen machen, formen, so 3 Frauen. Und auf der anderen Seite ist dann so eine kleine Sitzecke. Und die ist an der einen Wand komplett mit so einer Fototapete tapeziert, mit einem Südsee-Ambiente. So Strand mit Palmen.
Und du hast Piroggen in der Styroporkiste.
Ja, das ist nicht so richtig. Man hört es vielleicht. Das sind, ich finde, die sind sehr speziell gefüllt. Also wir haben ja sonst immer diese typischen Füllungen mit Kartoffel, Käse. Und hier haben wir ein bisschen besondere. Die sind nämlich unter anderem mit so eine Linsen, ich weiß nicht, ob das Zitronengras ist oder so eine Füllung noch. Also super interessant, sehr würzig.
Ist ja fast Fusion-Kitchen.
Ja, und hier Kichererbsen, also noch so ein bisschen irgendwie der Nahe Osten mit drin.
Du hast Suppe mitgebracht.
Ich habe dir eine Suppe mitgebracht, ein Rosu, ganz polnisch, typisch polnisch, also eine Brühe. Ne?
Eine Brühe. Eine gute Nudelsuppe.
Ja.
Sehr gut. So ein bisschen auch Erkältungsessen.
Ja, gerade bei diesen Temperaturen.
Also wenn man so ein bisschen angeschlagen ist, dann ist das Essen. Ja, steigen wir vielleicht beim Jahresanfang nochmal ein und gehen, bevor wir ins Justizchaos kommen, einen Schritt zurück. In der letzten Folge, Europa po Polsku hieß die, haben wir darüber gesprochen, dass Polen jetzt seit dem 1. Januar die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Und das Ganze ist hier gefeiert worden. Am 3. Januar große Gala im Nationaltheater. Sollte natürlich auch für die polnische Regierung so ein Glanzmoment sein. Der ist so ein bisschen zerstört worden, wie so manche andere Glanzmomente auch von Andrzej Duda, der kurz vorher bekannt gegeben hat, dass er keinen Bock auf die Veranstaltung hat und nicht vorbeikommt. Die Mutmaßung ist, dass ihm halt, also dass er ja ohnehin in Opposition zur Regierung steht. Und Man erzählt sich hier, dass es unter anderem deshalb keinen großen EU-Gipfel in Warschau geben wird, sondern der EU-Gipfel wird in Brüssel stattfinden, damit Andrzej Duda als Gastgeber, als polnischer Präsident quasi diese Bühne nicht bekommt. Weiß ich nicht, kann man jetzt nicht belegen, aber es hieß, er sei deswegen beleidigt und sei nicht vorbeigekommen.
Ah, okay. Das ist interessant. Ich hatte jetzt eher gedacht, er ist nicht gekommen, weil er grundsätzlich ein schwieriges Verhältnis zur EU hat. Auch mit Blick auf die letzten.
Also das transportiert er auf jeden Fall damit.
Bei dieser Gala war natürlich auch ein Repräsentant der EU präsent. Das war Antonio Costa, der EU-Ratspräsident.
Also es war immerhin ein Präsident
Ja, stimmt. Und der hat, fand ich, was ganz Schönes gesagt in seiner Rede bei dieser Gala. Er sagte nämlich, Polen sei die beste geostrategische Investition, die Europa getätigt hat, um Freiheit und Demokratie nach langen Zeiten des Totalitarismus zu garantieren.
Ah, wow. Das ging natürlich runter bei Donald Tusk, der in seiner Rede, ich sag mal, der ist sonst auch nicht unbedingt bescheiden. Aber ich finde, da ist er wirklich mit richtig Rückgrat aufgetreten. Wenn Europa machtlos ist, wird es nicht überleben. Wenn Europa die Quellen seiner Stärke wiederfindet, wird es wieder das, worauf wir über Jahrhunderte und in den letzten Jahren stolz waren. Es gibt heute Kräfte, die diese Gründe, stolz zu sein, in Frage stellen wollen. Europa hat Glück. Ja, Europa, du hast Glück, dass in einem so schwierigen Moment unserer Geschichte Polen die Mission der Präsidentschaft erfüllen wird. Denn wir in Polen wissen ganz genau, dass man Stärke, Hoffnung und den Glauben an die eigenen Kräfte in sich findet. Muss, dass man den Sinn der Freiheit wiederentdecken muss, den Sinn dessen, was Europa ist, wovon Nationen auf der ganzen Welt träumen.
Da hat er wirklich aus dem absoluten Vollen geschöpft. Also,
ah, Schmackes, oder? Du hast Glück, Europa.
Ja, das, Gott sei Dank ist Polen jetzt am Zug.
Also während außenpolitisch die Party eigentlich ganz gut läuft, ist innenpolitisch, ich weiß gar nicht, ob es eine Baustelle ist. Es ist eine Baustelle aus Baustellen, ist auf jeden Fall wahnsinnig viel zu tun.
Eine Sache, mit der oder die neue Regierung ja beim Wahlantritt oder beim Regierungsantritt versprochen hat, ist die Aufarbeitung der Regierungszeit der PiS. Diese Aufarbeitung, die lässt leider so ein bisschen auf sich warten. Also das stockt an allen Ecken und Enden. Das ist auch was, was durchaus die Menschen hier in Polen bemerken.
Sie fordern es auch, ne? Also
genau.
Es gibt immer wieder Umfragen, wo jetzt nicht 90%, aber schon über 50% der Menschen sagen, dass das auch nicht das allerwichtigste Thema ist, aber eben eines, was ihnen wichtig ist.
Und deswegen versucht sich Donald Tusk da auch immer wieder zu rechtfertigen, warum das so lange dauert. Er versucht sich da zu entschuldigen, unter anderem auch in einem Tweet, den er Anfang Dezember abgesetzt hat. Da sagt er, die Abrechnung mit der PiS geht nur langsam voran, weil nicht alle in der Koalition verstanden haben, dass es ohne Abrechnung keine Reparatur der Republik geben wird. Und wenn sie sich nicht zusammenreißen, werden sie selbst von den Leuten die Rechnung erhalten. Und der Justizminister Adam Bodnar, der hat das auch immer wieder versprochen, die schnelle Aufarbeitung. Der versucht das auch mit allen Mitteln, aber er stößt halt an seine Grenzen. Denn die PiS schafft es tatsächlich, ihn und diesen Versuch der Aufarbeitung ad absurdum zu führen. Ein Fall, bei dem man das sehr gut sehen kann, ist der Fall Romanowski, ehemaliger Vize-Justizminister unter der PiS. Und diesen Fall haben wir in all seiner Breite und Schönheit in unserer Folge Der Ex-Exorzist erzählt. Sehr guter Titel übrigens.
In aller Bescheidenheit.
Genau. Also wer das nochmal, wirklich, das ist eine sehr spannende, aber auch nicht ganz triviale Geschichte. Also wer sich das nochmal genau anhören möchte und verstehen will bis ins tiefste Detail, sollte sich diese Folge anhören. Wer aber diese Zeit nicht hat, für den werden wir das nochmal kurz zusammenfassen.
Ganz zentral für die Regierungszeit der PiS und ihrer Koalitionspartner damals war das damalige Justizministerium mit dem damaligen Justizminister Zbigniew Ziobro und eben seinem Stellvertreter Marcin Romanowski, um den es jetzt gerade geht. Und über das Justizministerium sind nicht nur politische Entscheidungen getroffen worden, sondern auch sehr viele Gelder verteilt worden über verschiedene Fonds, Förderprogramme, Ausschreibungen. Ein sehr großes, ein sehr wichtiges Programm dabei war der sogenannte Fundusz Sprawiedliwości, also der Gerechtigkeitsfonds, der eigentlich dafür gedacht ist, einerseits Verbrechensopfern zu helfen, die zu unterstützen und zu einem gewissen Anteil auch Menschen, die zu einer Haftstrafe verurteilt wurden, wieder rauskommen, bei der Reintegration in die Gesellschaft zu helfen. Für die Vergabe dieser Gelder, wohin geht also das Geld, war ganz entscheidend Marcin Romanowski zuständig. Und wenn ihr diese Folge der Ex-Exorzist hört, dann ist das einer der spektakulärsten Fälle, die belegen, dass diese Gelder eben nicht für die eigentlichen Zwecke verwendet wurden, sondern dass die sehr, sehr genau überlegt haben, wer kriegt denn hier Geld, wer könnte auch vorher vielleicht eine passende Organisation, eine Stiftung gründen, die dann zufällig ganz genau auf unsere Ausschreibung passt und sehr, sehr viel Geld bekommen kann von uns. Und es ist sehr deutlich zu sehen gewesen irgendwann, dass diese Gelder in parteinahe Strukturen gehen. Letzten Endes, um sie zu sichern für eigene Zwecke. Davon hatten zwar Verbrechensopfer nichts, aber eben dieses Beispiel der Ex-Exorzist, da ging es um eine kirchliche Stiftung, geleitet von einem Pfarrer, der statt eben so ein Rehabilitationszentrum aufzubauen, eigentlich so eine Art parteinahes Medienunternehmen gegründet hat und dafür eine große Immobilie gebaut hat. So, also dieser Marcin Romanowski ist für die jetzige Regierung eine ganz interessante Figur, die auch für die jetzige Strafverfolgung unter einem neuen Justizminister, vor allem auch unter einem neuen Staatsanwalt, ja, jemand ist, den die vor Gericht stellen wollen.
Also es ging da tatsächlich um fast 24 Millionen Euro, um mal nur die Größenordnung klarzulegen.
Also nur im Fall von diesem...
Genau, von dieser Stiftung. Das heißt, sie haben ihn also festgenommen, um ihn vor Gericht zu stellen. Die Strafverfolgungsbehörden haben allerdings ein wichtiges Detail übersehen. Sie haben zwar die Immunität, seine Abgeordnetenimmunität im Sejm, also im polnischen Parlament, aufgehoben. Allerdings ist oder war Romanowski zu dem Zeitpunkt auch Mitglied in der Parlamentarischen Versammlung des Europäischen Rats und damit auch dort dadurch immun. Und auf diese Immunität hat er sich am Ende berufen und konnte sich aus der Untersuchungshaft befreien.
Also er ist nicht ausgebrochen, er ist halt wenigen Stunden.
Er ist halt einfach wieder, musste entlassen werden.
Das war allerdings nur kurz der Fall. Wir haben den Fehler gemacht, über diese Immunität nicht nachzudenken, aber der Fehler ist dann relativ schnell korrigiert worden, indem man eben auch beim Europäischen Rat einen Antrag darauf gestellt hat, die Immunität des Abgeordneten Romanowski aufzuheben, nachdem sie schon vom Sejm hier in Polen aufgehoben wurde. Das ist relativ schnell passiert. Also dann war ein Zugriff wiederum möglich.
Leider wäre möglich gewesen, wenn Romanowski irgendwo anzutreffen gewesen wäre, denn der war plötzlich verschwunden. Er wurde sogar mit europäischem Haftbefehl gesucht oder wird es immer noch, war aber für eine ganze Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange, er wirklich gar nicht klar war, wo er eigentlich ist.
Na, es gab vorher noch so eine kleine Wolte, der ist dann vorgeladen worden.
Ach so, stimmt, genau. Da war er plötzlich krank.
Ließ sich entschuldigen mit der Begründung, er habe eine lebensbedrohliche Krankheit, sei auch akut in Lebensgefahr und müsse deshalb im Krankenhaus behandelt werden. Es handle sich auch um eine lebensrettende OP. Das ist jetzt ein bisschen fies, wenn wir so lachen an der Stelle. Es liegt halt daran, er hat dann noch ein Foto gepostet von sich. Das macht einen dann vielleicht immer schon misstrauisch, wenn Leute in Lebensgefahr sind und trotzdem noch Selfies aus dem Krankenhaus posten. Mit so einem blutverschmierten Kleidungsstück an und offenbar irgendwie einer Narbe oder Blut im Gesicht. Es stellte sich halt später raus, dass das zumindest mutmaßlich ein Schönheitseingriff
ist. Ein Schönheitseingriff?
Ja, eine Nasenkorrektur. Als das nicht so richtig ihm abgenommen wurde, hat er sich nach 24 Stunden, glaube ich, selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Also Lebensgefahr war vorbei, hat sich aus dem Krankenhaus entlassen und war weg.
Ja, war verschwunden.
Gesucht mit europäischem Haftbefehl und ich müsste nochmal nachschauen, ich meine, knapp 2 Wochen, glaube ich.
So lange war er weg.
Naja, und die Vermutung war, was kann sein? Ungarn oder unter Umständen Belarus?
Ja. Es war Ungarn.
Es war Ungarn.
Es war Ungarn, genau. Ja, da hat er dann Asyl, nee, was hat er dann beantragt? Politisches Asyl, ne? Ja, er ist halt politisch verfolgt in seinem Heimatland und hat von Viktor Orban Asyl bekommen.
Genau, und bevor das rauskam, wurden hier schon viele Leute misstrauisch, weil Viktor Orban plötzlich anfing, in Brüssel die, Zitat, liberale Regenbogenkoalition in Warschau zu beschimpfen. Das ist seiner politischen Linie sicherlich treu geblieben, aber so deutlich kam das vorher nicht, so direkte Attacken. Und sagte, also politisch Verfolgte würden in Ungarn ja Asyl bekommen. was wiederum komplett neu wäre, gemessen an Orbáns bisheriger politischer Linie. Und da hat es hier schon geklingelt in Warschau. Und am selben Tag, am 19. Dezember war das, meldet sich Marcin Romanowski dann.
Er hat also in mehreren sozialen Medien Posts veröffentlicht und hat auch unter anderem TV Republika ein Interview gegeben. Ich habe den vielleicht schwierigeren, aber ich denke wirksameren Weg gewählt, hier an der Donau, um Polen zu kämpfen. Dieses Asyl, der Rechtsschutz, den mir der ungarische Staat erteilt, ist ein klares Signal, dass es im polnischen Staat unter der Regierung Tusk schlimm zugeht. Er ist aber auch übrigens nicht der Erste aus diesem Peace-Umfeld, der in Ungarn politisches Asyl genießt. Da war ja auch noch dieser Richter.
Aber der ist in Belarus.
Ach, der ist in Belarus.
Man kommt ein bisschen durcheinander. Das hört man auch Donald Tusk an. Ich habe nicht damit gerechnet, dass korrumpierte Beamte, die vor der Justiz flüchten, jetzt zwischen Lukaschenka und Orbán wählen können. Alle, die sich vorstellen, dass sie mit Tricks, mit Flüchten ungestraft bleiben, irren sich. Ja, man muss so ein bisschen den Überblick behalten. Sind die Leute jetzt in die Immunität des Europaparlaments geflüchtet? Sind sie bei Lukaschenka in Belarus oder bei Orbán in Ungarn?
Aber es gibt offensichtlich mehrere Möglichkeiten.
Ja.
Ja, und auch Polens Innenminister Tomasz Siemoniak hat nochmal sich dazu geäußert, in was für einer schwierigen Situation die polnischen Strafverfolgungsbehörden eigentlich gerade sind und was er davon hält, dass Ungarn diesen Menschen politisches Asyl gewährt. Wir haben es mit einer sehr ungewöhnlichen Situation zu tun. Wenn die ungarische Regierung beschließt, europäische Vorschriften und einen europäischen Haftbefehl nicht umzusetzen, das ist im Grunde noch wichtiger als der Fall von Herrn Romanowski, der früher oder später vor der polnischen Justiz stehen wird.
Und damit wurde eben aus dem Kriminalfall Marcin Romanowski im Kontext der großen Aufarbeitung der Peace-Zeit auf einmal auch eine europäische Affäre, eine diplomatische Affäre, die ganz direkte Folgen hatte. Also Polen hat den eigenen Botschafter aus Budapest abgezogen. Der ungarische Botschafter ist, also der ungarische Botschafter in Polen ist vorgeladen worden. Auch das ist ja immer eine ziemliche Klatsche. Und auch bei der Gala, über die wir gerade sprachen, die Ratspräsidentschaftsgala im Nationaltheater Anfang Januar, war der ungarische Botschafter und zwar nicht dezent im Hintergrund, sondern mit einer klaren Aussage bei einer Pressekonferenz als unerwünschte Person ausgeladen.
Was ich auch noch sehr interessant finde, ist, dass mit all diesen, mit dieser ganzen Geschichte bekommt Romanowski da in seinem politischen Asyl in Ungarn noch immer seine Abgeordnetenbezüge, denn er ist de facto immer noch Abgeordneter hier im Sejm, im polnischen Parlament. Die Peace weiß sehr gut, wie sie diesen Fall Romanowski für ihre Zwecke nutzen kann. Der Peace-Chef Jarosław Kaczynski hat sich kurz vor Weihnachten nochmal vor der Presse geäußert und klargemacht, das ist alles ein eindeutiges Signal, was alles schiefläuft in dieser Justiz und der Regierung hier, seit Donald Tusk die Geschäfte übernommen hat. Er flüchtet nicht vor der Justiz, sondern er will Handlungen vermeiden von Menschen, die in Ämtern sind, in denen sie nicht sein sollten. Sie haben kein Recht darauf. Das ist alles illegal. Es gibt jeden Grund für die Annahme, dass jeder, der sich in den Händen dieser Menschen befindet, extrem gefährdet ist, inklusive Tod, Folter etc.
Ist einfach konsequent am oberen Ende der Eskalationsskala unterwegs, der Mann.
Das ist natürlich Quark, aber es bringt eben doch die Regierenden, in dem Fall jetzt hier den Justizminister Adam Bodnar, dazu, sich wieder zu rechtfertigen, Stellung nehmen zu müssen zu einem Vorwurf, der eigentlich komplett absurd ist.
Es bringt ihn einfach auch in die Defensive, ne?
Ja.
Weil er ja dann auch immer damit angeklagt ist, dass er eigentlich halt ein Foltersystem vertritt. Und dann muss er doch immer irgendwie dazu sagen, nee, es geht nicht um Rache, es geht nicht darum, dass wir die Peace-Leute rauspicken, sondern es geht um Rechtsstaatlichkeit, es geht darum, dass Regeln gelten. Als Generalstaatsanwalt möchte ich betonen, dass ich nicht aufhören werde, dass ich meine Bemühungen fortsetzen werde hinsichtlich all dieser Rechtsbrüche, der Verwendung öffentlicher Mittel in den letzten Jahren. Wir beschäftigen uns damit nicht, weil uns am Herzen liegt, dass der eine oder andere Politiker vor Gericht gestellt wird, sondern weil es eine grundsätzliche Sache ist für die Zuverlässigkeit im öffentlichen Leben, die Verwendung öffentlicher Mittel.
Ja, und was, glaube ich, auch ein guter Beleg dafür ist, wie wirksam da auch die Peace mit umgeht, ist auch, dass in der Bevölkerung in Polen auch das Gefühl vorherrscht, eigentlich mit dem Regierungswechsel hat sich die ganze Situation in der Justiz noch verschlechtert.
Und das wird vielleicht noch deutlicher bei unserem zweiten Beispiel, dass die polnische Justiz im Grunde komplett ins Chaos stürzt.
Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben da schon mal drüber gesprochen in einer Folge, die heißt Kaczynski kämpft. Und zwar geht es um die Gelder für die Partei, also Wahlkampfkostenerstattung. Es geht um Zuschüsse, also Parteizuschüsse. Und da wurde es ja relativ knapp für die PiS.
Denn hier steht der Präsidentschaftswahlkampf an. Wahlkämpfe sind teuer, da braucht man viel Geld. Und die PiS hat, wie alle anderen Parteien auch, in Anspruch darauf, Wahlkampfkosten in Teilen zurückerstattet zu bekommen und an sich Parteisubventionen zu erhalten. Und darüber entscheidet eine Kommission, die Nationale Wahlkommission. Und da hat die PiS, wie andere Parteien eben auch, so eine Art Finanzbericht eingereicht. Die Entscheidung der Wahlkommission im vergangenen August, da ging diese ganze Geschichte los, fiel ungünstig aus für die PiS. Denn die Entscheidung war, ihr kriegt das Geld nicht. Oder ihr bekommt es nur in Teilen.
Begründung war, dass die PiS beim letzten Wahlkampf, also beim Wahlkampf für die Parlamentswahlen, Gelder, also Steuergelder, unrechtmäßig für ihren eigenen Wahlkampf benutzt hat.
Genau, also im Grunde Veruntreuung. Und Sylwester Marciniak, das ist der Vorsitzende dieser Wahlkommission, der hat das im August dann so erklärt. Infolge der Verstöße werden die Subventionen um 10 Millionen Zloty gesenkt. Wichtiger aber ist die Frage der Parteizuschüsse. Die Partei wird in den kommenden 3 Jahren keine Zuschüsse bekommen.
Konkret waren es, glaube ich, so um die 33 Millionen Euro, die die PiS nicht bekommen sollte. Ja. Also schon eine Menge Geld.
Wobei auch in dem Chaos niemand mehr durchsieht. Also ja. Im Moment ist, glaube ich, niemandem so richtig klar, um wie viel Geld es eigentlich geht. Die PiS hat darauf reagiert durch eine Spendenkampagne. Eine sehr erfolgreiche und hat damit viele Gelder eingenommen. Und dann stand, und das war noch nicht klar in unserer Folge Kaczynski kämpft, als wir sozusagen den ersten Teil dieser Geschichte erzählt haben, stand auf einmal in Frage, ob das eigentlich eine abschließende Entscheidung ist, weil rechtsgültig war sie noch nicht. Und die PiS hat das gemacht, was auch erwartet wurde. Sie ist dagegen vor Gericht gegangen. Sie hat Widerspruch eingelegt, und zwar vor dem obersten Gericht hier in Polen. Und da wird's ein bisschen kompliziert.
Die Kammer am obersten Gericht, die darüber entschieden hat, ob dieser Bericht der Wahlkommission jetzt rechtsgültig ist oder nicht, das ist eine umstrittene Kammer. Das ist diese Kammer, die von der PiS in ihrer Regierungszeit eingesetzt wurde.
Sie hieß mal Disziplinarkammer, dann ist sie nach EuGH-Urteilen aufgelöst worden, weil die Europäische Union eben auch sehr viel Gelder als Strafe zurückgehalten hat und ist in erstaunlich ähnlicher Besetzung sehr, sehr schnell neu gegründet worden und jetzt unter dem Namen Kammer für außergewöhnliche Kontrolle und öffentliche Angelegenheit.
Also diese Kammer ist aber von vielen europäischen Gerichten gar nicht anerkannt und entsprechend wird sie auch von der Regierung Tusk nicht anerkannt.
Das zeigt die Größe des Problems. Der Europäische Gerichtshof hat in mehreren Urteilen entschieden, dass das kein Gericht ist.
Genau.
Also dass das Leute sind, die beisammensitzen in einem Gerichtsgebäude, aber dass sie nicht die qualitativen Maßstäbe eines unabhängigen Gerichtes mit Richtern und Richterinnen, die unabhängig eingesetzt wurden, erfüllt und dass in der Folge auch Urteilssprüche von diesem Gericht nicht gültig sind.
Diese Kammer hat dann in dem Einspruch von der PiS stattgegeben und damit ging das Ganze wieder zurück an die Wahlkommission.
Die hat nochmal neu abgestimmt, hat dabei gesagt, naja, also wir wissen jetzt auch nicht so richtig, ob das jetzt ein Gericht ist oder nicht. Das können wir auch nicht entscheiden. Aber wir stimmen einfach nochmal über die Frage ab, ob die PiS Geld bekommt oder nicht. Selbe Abstimmung nochmal. Und auf einmal haben sich 2 Mitglieder der Wahlkommission enthalten. Und das hat das Gewicht in der Abstimmung verschoben. Und auf einmal hat also die Wahlkommission anders entschieden. Auf einmal hat die Wahlkommission, das war im Dezember, entschieden, die PiS bekommt jetzt doch ihr Geld. Und seitdem wird gestritten. Seitdem ist blankes Chaos, weil die einen sagen, Aber das basiert auf der Gerichtsentscheidung, das ist aber gar kein richtiges Gericht. Und die Peace sagt, aber die haben jetzt entschieden, dass wir Geld bekommen, die müssen das jetzt überweisen. Also der Finanzminister muss das überweisen. Wenn er das nicht macht, dann verklagen wir den. Und es ist wirklich so wie so eine heiße Kartoffel, die rumgereicht wird, weil niemand am Ende entscheiden möchte.
Ja, und Donald Tusk hat das an seiner, ich weiß gar nicht, was eine Silvesteransprache, Neujahrsansprache war die Silvesteransprache, hat er das Thema tatsächlich auch angesprochen und hat nochmal gesagt, was, in was für einer Situation man sich jetzt hier eigentlich gerade befindet. Die letzten Stunden des Jahres 2024 haben wie durch ein Brennglas symbolisch gezeigt, mit welchen Problemen Polen kämpft nach dem jahrelangen rechtlichen Durcheinander. Ich schaue jetzt vor allem in Richtung des Finanzministers. Er braucht jetzt viel Widerstandskraft, moralische Gewissheit und rechtliche Sicherheit, um die polnischen Angelegenheiten gut zu regeln.
Szymon Hołownia, der schon angesprochene Sejm-Marschall, der Parlamentspräsident, hat das, wie es seiner Art ist, ein paar Tage später, Anfang Januar, ein bisschen spitzer formuliert. Ich bin nicht imstande, diesen Beschluss der Wahlkommission zu verstehen und ich weiß nicht, woran sich der Finanzminister jetzt orientieren soll. Wenn er das Geld für die Peace überweist, muss er mit einer Anklage rechnen. Wenn er das Geld für die Peace nicht überweist, kann er auch verklagt werden. Alle haben auf Andrzej Domański geschaut, den Finanzminister, und er hat jetzt das gemacht, was, naja, quasi der nächste Schritt war. Er hat auch nicht entschieden. Er hat jetzt wieder die Wahlkommission gebeten, sich jetzt doch noch mal ganz eindeutig zu verhalten.
Also wir sehen, es ist ein großes Chaos hier gerade in der Justiz in Polen und sogar Igor Tuleya, eigentlich der bekannteste Richter, der zur Zeit der Peace suspendiert wurde, der hat sich nämlich mit allen Mitteln gegen diesen Umbau der Justiz gewehrt. Der hat dann ein Arbeitsverbot bekommen und der hat neulich...
Also zu Peace-Zeiten.
Zu Peace-Zeiten, genau. Und der hat neulich in einem Interview gesagt, es herrsche jetzt mehr Chaos im Land als unter der Peace.
Also Igor Tuleya ist tatsächlich so eine Art Galionsfigur der Justizbewegung gegen die Peace gewesen und so ein Kronzeuge eigentlich für den Wert der Rechtsstaatlichkeit. Dass er das jetzt gesagt hat, war schon...
Er hat es zwar später nochmal relativiert, aber grundsätzlich hat er schon gesagt, die Reformen, die die Tusk-Regierung jetzt versucht umzusetzen, die seien inkonsequent. Entweder werden Neorichter eben anerkannt oder nicht, aber eine Mischform kann es eigentlich nicht geben. Und genau, so ist es momentan.
Also Neorichter, das ist die Bezeichnung für die während der Peace-Zeit eingesetzten Richterinnen und Richter, die durch ein Gremium eingesetzt wurden, was die Peace ganz stark unter politischen Einfluss gestellt hat, wo eben andere Richter und Richterinnen sagen, das ist nicht rechtens.
Also und dieses Gremium, was auch von den europäischen Gerichten nicht anerkannt wurde.
Ihr merkt, es ist so eine Kette an Problemen. Wenn man das auflösen möchte, kommt man immer wieder ein anderes Problem, was man eigentlich davor lösen möchte oder müsste. Wenn man sagt, das Gericht ist kein richtiges Gericht. Warum? Weil die Richter unrechtmäßig eingesetzt sind. Warum? Weil das Gremium, was die Richter und Richterinnen einsetzt, unrechtmäßig besetzt ist. Wie lösen wir das jetzt auf? Und es führt ja im Moment zumindest in eine Sackgasse und eine sehr, sehr gefährliche. Marek Safjan ist Jurist, war lange Richter selbst am polnischen Verfassungsgericht und am Europäischen Gerichtshof. Das Chaos ist die größte Bedrohung der Demokratie, denn es schafft einen fruchtbaren Boden für Populismus, für eine Stimmung im Land, die das Sicherheitsgefühl völlig zerstört.
Und der beste Beweis für dieses Chaos und wie es tatsächlich auch die Demokratie bedroht, den liefert Jarosław Kaczynski höchstpersönlich. Der sagt,
bin ich überrascht.
Wer sonst, genau. Anfang Januar hat er sich zu dieser Situation so geäußert. Heutzutage gilt das Gesetz nicht mehr. Das ist nicht mehr die Verletzung der Rechtsstaatlichkeit, sondern das Recht gilt einfach nicht mehr. Wir kriegen kein Geld. Deswegen appelliere ich an die Gesellschaft, noch einmal die Peace-Partei finanziell zu unterstützen. Das ist jetzt auch die Unterstützung für die Präsidentschaftskampagne und der größten Oppositionspartei.
Es ist irre irgendwie, dass jetzt halt vor allem die Partei, die das Chaos ja gestiftet hat, daraus jetzt Profit schlagen kann. Natürlich nicht vordergründig, weil die Peace hat das Problem, dass sie das Geld braucht für den Wahlkampf. Und das hat sie im Moment noch nicht. Es ist ja nicht überwiesen worden. Insofern ist es für sie jetzt schon auch schwierig. Aber politisch schaffen sie das halt voll, das auszuschlachten.
Ja, sie warnen die ganze Zeit vor der großen Gesetzlosigkeit. die genau. in diesem Land herrscht.
Dass das nicht nur Gerede ist, dass das nicht nur Theater auf der politischen Bühne ist, sondern tatsächlich konkrete Folgen hat, sieht man in Umfragen zum Beispiel. Also die Rzeczpospolita, eine große polnische Tageszeitung, hat eine zum Vertrauen in die polnische Rechtsstaatlichkeit gemacht. Und da sagen 34,8%, das sei schlechter geworden als zu PiS-Zeiten. Und nur 28,4% sagen, es habe sich irgendwas verbessert.
Ja, und dann kommt natürlich auch noch was dazu, sowas hinzu, wenn Donald Tusk sich, so wie letzten Herbst war das, ich weiß nicht mehr genau wann das war, sich hinstellt und sagt, um die unabhängige Justiz wiederherzustellen, bedarf es manchmal auch Entscheidungen, die nicht hundertprozentig den Kriterien vollständiger Legalität entsprechen, wie es vielleicht Puristen auslegen würden. Also das ist nicht besonders...
Schwierige Aussage.
Das ist wirklich eine schwierige Aussage.
Diese Debatte um die Peace-Gelder, die hing eine Weile im Raum rum und dann ist was Interessantes passiert. Ende Dezember, Anfang Januar haben die Ersten angefangen, nicht nur auf das Chaos heute zu schauen, sondern weiter zu planen und sich zu fragen, was steht denn jetzt an? Mhm. Es steht die Präsidentschaftswahl an. Der Termin steht jetzt fest seit letzter Woche. Der 18. Mai wird es sein für die erste Runde und dann ist die Stichwahl am 1. Juni. Und die Entscheidung am Ende über die Wahl, war die Wahl gültig, war sie nicht? Also es muss ja ein Gericht an der Stelle, das ist meistens ja einfach ein formeller Akt, aber das Gericht muss
die Wahl anerkennen
und sagen, so, das ist jetzt das Ergebnis. Mhm. Und es ist, wie es der Zufall will, genau diese Kammer. Es ist genau diese Kammer für außerordentliche Kontrolle und öffentliche Angelegenheiten, die nicht als Gericht anerkannt ist, die am Ende über die Präsidentschaftswahl entscheiden wird.
Die Angst ist da natürlich extrem groß, dass diese Kammer sagen wird, gerade wenn das Ergebnis der Wahl ein knappes sein wird, dass die sagt, die Wahl ist nicht rechtmäßig abgelaufen, wir erkennen die Wahl nicht an.
Und das ist jetzt nicht nur eine Befürchtung von Peace-Gegnern oder von Journalisten, die Glossen darüber schreiben, was vielleicht alles passieren könnte, sondern das treibt wirklich Experten und Expertinnen um. Ewa Urntowska zum Beispiel, auch eine ehemalige Verfassungsrichterin hier in Polen. Ich habe keinen Zweifel, dass uns diese Stimmung des Misstrauens und der Nervosität bis zur Präsidentschaftswahl im Mai begleiten wird und auch später. Falls es ein knappes Wahlergebnis gibt, wird es vor allem auf der Verliererseite, egal welche das ist, höchstwahrscheinlich Streitigkeiten geben. Und das dient nicht der Stärkung des Staates und des Vertrauens in staatliche Institutionen. Das ist nicht gut.
Und diese Präsidentschaftswahl, die ist wirklich enorm wichtig. Also es gibt Stimmen, die sagen, das sei die wichtigste Wahl seit 1989.
Wobei man fairerweise sagen muss, das war auch die Aussage.
Das stimmt, bei der Parlamentswahl, das stimmt, das waren sie auch.
Jede Wahl ist die wichtigste.
Dieses ganze Chaos, was wir hier die ganze Zeit beschreiben, das hängt auch ganz stark damit zusammen, dass der jetzige Präsident Andrzej Duda ganz viele Gesetze blockiert, sein Veto einlegt, die dazu führen würden, dass in der Justiz wirklich entscheidende Dinge sich verändern könnten und dass man eben die Justiz wieder unabhängiger machen kann. Das kann man im Moment nicht, weil Andrzej Duda eben überall sein Veto einlegt.
Adam Bodnar versucht trotzdem, diesem Versprechen aufzuarbeiten, jetzt Taten folgen zu lassen. Und während wir hier sitzen, heute ist Dienstag, gab es eine große Pressekonferenz in der Staatsanwaltschaft, wo der sogenannte Bodnar-Bericht vorgestellt wurde. Da geht es darum, dass die Staatsanwaltschaft jetzt nochmal in die Vergangenheit geht, worüber es mit Sicherheit auch rechtlichen Streit geben wird, ob das eigentlich legal ist, in abgeschlossene Verfahren nochmal reinzuschauen. Und die überprüfen 600 Verfahren darauf, ob es politische Einflussnahme gab. Oder sie haben 600 Verfahren auf der Liste, wo es Hinweise auf politische Einflussnahme gibt. Und da geht es um die Veruntreuung von Geldern, da geht es um Korruption, da geht es ganz allgemein darum, dass in Einzelfällen die Peace oder Peace-nahe Strukturen, vor allem das Justizministerium und die Staatsanwaltschaft, die einen Verhandlungen, Ermittlungen gepusht hat und andere unterbunden hat. Da wird jetzt weiter ermittelt. Also es ist nicht so, dass nichts passiert. Aber der Rahmen für das, was geschehen kann, der ist von der Peace sehr, sehr eng abgesteckt worden, als sie noch an der Macht war. Das geht zum Teil bis in die Strukturen rein, dass sich auch Adam Bodnar als Generalstaatsanwalt nicht darauf verlassen kann, dass seine komplette Staatsanwaltschaft mit ihm zusammenarbeitet, weil einfach an manchen Stellen Leute sitzen, die das nicht wollen, die eben der Peace nahestehen oder von der Peace eingesetzt wurden und die diese Arbeit ganz effektiv blockieren können. Und das ergibt eine Sackgasse. Es ist eine politische Sackgasse.
Also wir sehen sehr gut, dass die Regierung letztendlich blockiert ist, weil um Dinge wirklich ändern zu können, braucht sie Gesetze. Aber sie kann keine neuen Gesetze erlassen, weil die muss der Präsident unterschreiben und der blockiert sie.
Und die Präsidentschaftsposition wird in wenigen Wochen per Wahl entschieden.
Ja.
Aber es ist das in Schräglage befindliche Justizsystem, was darüber entscheiden wird, ob diese Wahl rechtens ist oder sie im Zweifel bei einem knappen Ergebnis ja, vielleicht auch für ungültig erklärt.
Also das wird eine sehr, sehr spannende Zeit jetzt bis zum Mai beziehungsweise auch noch danach.
Was ist eigentlich noch ein richtiges Gericht? Wer erkennt welche Urteile an und welche nicht? In Polen hat man gerade den Eindruck, dass sich jeder die Rechtsprechung aussuchen kann, die ihm gerade passt.
Damit zeigt sich einmal mehr, der Umbau der Justiz in den 8 Jahren PiS-Regierung hat Auswirkungen, die bis heute für Chaos sorgen. Und das nutzt vor allem der PiS.
Die zieht alle Register, um sich den Strafverfolgungsbehörden zu entziehen. Inklusive absurder Falschbehauptungen oder auch politischem Asyl bei Russlandfreunden wie Viktor Orban oder Alexander Lukaschenka.
Das führt bei vielen Polinnen und Polen zu Frust. Hatte Donald Tusk doch die juristische Aufarbeitung der PiS-Regierung als eines der wichtigsten Anliegen bei Regierungsbeginn benannt. Das Vertrauen in die Justiz lässt weiter nach und nicht wenige haben den Eindruck, es sei jetzt noch schlimmer um die polnische Justiz bestellt als noch zu Zeiten der PiS.
Entscheidende Veränderungen, die Gerichte wieder unabhängig arbeiten ließen, wären vor allem durch neue Gesetze möglich. Doch die blockiert, wie so oft, der noch amtierende Präsident Andrzej Duda.
Die große Hoffnung der Regierung Tusk ist, dass sich im Mai bei der Präsidentschaftswahl daran etwas ändern könnte, wenn ihr Kandidat gewinnt. Doch das Justizchaos könnte am Ende dazu führen, dass eine rechtmäßig und demokratisch abgelaufene Wahl erfolgreich von der Gegenseite angefochten werden kann.
Bis dahin sind es noch ein paar Monate. In Deutschland aber wird ja schon in ein paar Wochen gewählt. Und deshalb hier noch ein kleiner Hörtipp von uns. Wer wissen will, wie der Wahlkampf läuft, was sich die Kanzlerkandidaten und Parteien einfallen lassen, und was eigentlich im politischen Berlin passiert, wenn die Kameras und Mikros aus sind, der hört am besten mal rein in den neuen Podcast Berlin Code. Linda Zawakis nimmt euch mit ins Berliner Regierungsviertel und entschlüsselt zusammen mit dem Team aus dem ARD-Hauptstadtstudio die Entscheidungen und Hintergründe aus Bundestag, Kanzleramt und Parteizentralen. Berlin Code kommt immer vor dem Wochenende und ist kostenlos in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Plattformen.
Und genau da findet ihr natürlich auch unseren Podcast hier in Polen. Wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Dann aus der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, wo wir von den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Befreiung berichten werden. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, do usłyszenia.
Tschüss, Sikowski.